Breitband Topic.
Es ist wie ein Familientreffen. Einmal im Jahr kommen Hacker aus der ganzen Welt zum Chaos Communications Kongress zusammen. Laptop-Schraubenzieher und Lötkolben haben sie natürlich mit dabei, denn gemeinschaftlich hacken macht viel mehr Spaß. Darüber hinaus wird traditionell aber auch diskutiert darüber, wie sich die Freiräume des Internets und der digitalen Medien generell erweitern lassen, technisch und politisch. 6000 Computerexperten, Bürgerrechtler und Netzaktivisten sind dieser Tage im Hamburger Kongresszentrum dabei.
Unter Ihnen unser Kollege Philipp Banse. Der Kongress findet erstmal nach 14 Jahren wieder in Hamburg statt. Wie ist denn gerade die Stimmung dort?
Ach, ich finde sie eigentlich sehr angenehm. Sie ist sehr relaxed, man hat sehr viel Platz. Man findet eigentlich immer einen Tisch, ein Sofa oder auch einen Stuhl in den Vortragsräumen, wo man sich hinsetzen kann. Das war in Berlin längst nicht immer so. Da gab es oft Schlangen und man saß auf dem Boden oder auf den Treppen. Das ist hier im Hamburger Kongresszentrum nicht mehr so. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Naja, und dann gibt es halt so die üblichen Feature, das große Bällebad und die Lego-Ecke. Und es gibt abends eine Disco und ein eigenes Mobilfunknetz und Löt-Workshops für Kinder, die dann einen kleinen TV-Bigons löten. Also Geräte, mit denen man da weltweit Fernseher ausmachen kann. Es gibt ein paar antike Computerspiele, mit denen man sich vergnügen kann. So. Und dann natürlich noch diese ganzen von mir nicht gezählten, aber sicherlich an die 100 gehenden Workshops, 90 Vorträge. Also ich finde insgesamt ist es wesentlich relaxter und entspannter, als es das in Berlin war. Es gibt natürlich so ein paar Misstöne, das ist beim letzten Kongress in Berlin schon hochgekommen. Dieses Verhältnis der Geschlechter, wie reden Männer eigentlich über Frauen, welche Rolle spielen hier Frauen in dieser Szene? Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, da kocht hier bei einem oder anderen schon das Engagement sehr hoch und da wird dann auch mal zwischengerufen und geschrien und es werden rote Karten an Redner verteilt, die sich nicht korrekt äußern. Aber ich denke, das ist eine ganz gesunde Entwicklung, auch wenn das manchmal ein bisschen überkocht. Aber unterm Strich finde ich sehr angenehm, sehr entspannt, sehr informativ.
Und was war nun genau der Grund dafür, dass man sich in Hamburg trifft? War Berlin nicht relaxed genug?
Berlin war einfach zu klein. Also man musste ja zum Schluss wirklich Hacker sein, fast um ein Ticket zu bekommen. Nämlich das war fast ohne Skript kaum möglich, zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Millisekunde auf den Knopf zu drücken, um sich ein Ticket, ein rares Ticket vorzubestellen. Also es war einfach zu klein und die sollte halt größer werden. Es sollte mehr Platz sein, es sollte kein Gedrängel mehr geben. Und das hat eigentlich ganz gut geklappt und da ist man nach Hamburg gezogen und ich finde, die Anbindung speziell von Berlin ist wirklich okay. Da fährt man knapp 2 Stunden, hält mit dem Zug direkt vor diesem Kongresszentrum, steigt aus und ist im Kongress. Also das, finde ich, hat sich unterm Strich sehr, sehr bewährt. Die Tickets konnte man leicht kaufen, das war überhaupt kein Problem. Und es ist trotz der größeren Teilnehmeranzahl wirklich viel Luft und viel Platz.
Not my department, dafür bin ich nicht zuständig, lautet das diesjährige Motto des Kongresses. Eröffnungsredner Jacob Applebaum, ein prominenter amerikanischer Hacker und Netzaktivist, hat diesem Motto in seiner Eröffnungsrede entgegengehalten: Die ganze Welt ist euer Fachgebiet. Welche Art von Einmischung erwartet denn Applebaum und wie haben die Teilnehmer reagiert?
Na, also so wie ich Applebaum verstanden habe, fordert er einfach den Fokus aufzumachen und alternative Strukturen nicht nur in der klassischen Hacker Domäne Internet aufzubauen, sondern eben, sag mal, diese alternativen autonomen Strukturen auszudehnen auf andere Gesellschaftsbereiche, von denen er der Meinung ist, dass der Staat dort sie entweder aufgegeben hat oder eben falsch belegt. Also Schulen, Kinderbetreuung, Ausbildung, eigene Kommunikationsnetzwerke, nicht nur IP-basiert, sondern eben auch Mobilfunknetze aufzubauen. Also da so den Fokus aufzumachen und zu sagen, wenn wir uns dieser Überwachung entziehen wollen, wenn wir autonom kommunizieren und kontrolliert kommunizieren wollen, dann müssen wir eigene Infrastrukturen aufbauen und das ist eben wesentlich breiter gefasst. Und er hat dann am Abend auch quasi noch Wasser auf seine Mühlen bekommen von 2 NSA-Whistleblowern, also der technische Geheimdienst in den USA, die schon länger nicht mehr dabei waren. Das fand ich so ein bisschen merkwürdig. Das war so ein bisschen Opa erzählt vom Krieg. Ich bin vor 11 Jahren aus der NSA raus und habe damals aber so ein großes, wichtiges, tolles, sehr billiges Projekt gemacht, was alle unsere Probleme löst. Das wurde dann aber weggekegelt, so war seine Darstellung eben von diesem militärindustriellen Komplex, der dann für mehrere Milliarden ein nicht funktionierendes System installiert hat und deswegen bin ich da weg. Aber die haben noch mal so ein bisschen interner erzählt, wie umfassend diese NSA-Überwachung ist und wie auch das Selbstverständnis der NSA ist, nämlich dass es nicht mehr darum geht, irgendwelche ausländischen Spione zu überwachen, sondern inländisch wirklich das Wissen absolut zu akkumulieren und wirklich alle, ob verdächtig oder unverdächtig, zu überwachen. Das war ein ziemlich düsterer Talk, wenn er auch ein paar, finde ich, Längen hatte, aber war schon ganz interessant.
Wie haben denn die Teilnehmer auf diese Forderung nach mehr Einmischung reagiert? Haben die das angenommen?
Ja, was heißt angenommen? Das war natürlich so ein bisschen zum Chor gepredigt. Ne? Also da musste man jetzt nicht viele Leute konvertieren, um diese Idee gut zu finden. Insofern waren das schon alle ganz angetan.
Du hast ja schon erwähnt, es gibt da auch originelle Bastelworkshops und Hackmarathons. Was war denn für dich das Highlight?
Ach, naja, es gab natürlich eine ganze Menge, also so kuriose Sachen wie der Whisky-Workshop, wo man dann vor einem virtuellen Kaminfeuer Whisky trinken kann und sich die Vorträge per Stream angucken kann. Aber es gab auch so amüsante Sachen wie Knitting Hidden Images, also wo man Strickware stricken kann und die von frontal betrachtet ganz aussieht wie ein normales Strickmuster. Aber wenn man sie von der Seite betrachtet, wie bei diesen Hologrammbildern, dann offenbart sie dann offensichtlich einen geheimen Code und man kann also encryptete verschlüsselte Nachrichten auf einem Schal niederschreiben. Das war so ganz amüsant.
Da waren bestimmt auch Frauen dabei, oder?
Vor allen Dingen, ja.
Philipp Hanse, live vom Chaos Communication Congress in Hamburg. Danke.
Und dort sitzt auch unser nächster Gesprächspartner, Dr. Sebastian Schinzel von der Universität Erlangen. Sein Spezialgebiet, verdeckte Sicherheitslecks in Webanwendungen. Und wem das zu theoretisch klingt, es geht darum, dass wir alle durch unser Verhalten im Netz sehr viel mehr über uns verraten, als wir ahnen, denn aus diesen Verhaltensmustern können neugierige Schnüffler weitreichende Schlüsse ziehen.
Und zwar genauso wie ein Detektiv im Müll wühlt, um mehr über die Bewohner eines Hauses zu erfahren. Hallo, Herr Schinzel.
Hallo, grüße Sie.
Sicherheit im Netz, das ist ein Dauerthema. Aber wie ist eigentlich der aktuelle Stand? Wie sicher sind derzeitige Verschlüsselungstechniken?
Ja, also bei Sicherheit haben wir leider immer einen sehr pessimistischen Ansatz. Also wir sagen, etwas ist so lange sicher, solange es noch niemand gebrochen hat. Das ist sowohl in der Praxis als auch in der akademischen Welt so. Das heißt, es kommt jemand, publiziert einen neuen Verschlüsselungsalgorithmus und dann hat man die Annahme, dass er erstmal sicher ist, bis jemand kommt, der ihn bricht. Ja, also Sicherheit ist leider kaum beweisbar. Das ist das Problem, was wir haben. Ganz so pessimistisch möchte ich es aber natürlich nicht darstellen. Also es gibt auch Verschlüsselungstechniken, bei denen man heute davon ausgehen kann, dass sie in den nächsten 5 bis 10 Jahren sicher sein werden.
Einer der Begriffe, der oft fällt, wenn es ums Ausspionieren über das Netz und mit dem Netz geht, ist der Seitenkanalangriff. Können Sie das mal an einem Beispiel erklären, was da dahinter steckt?
Ja, okay. Also da gibt es einen sehr schönen Artikel im Time Magazine von 1990, den ich oft zitiere. Und in diesem Artikel behaupten Mitarbeiter eines amerikanischen Pizzalieferservice, sie könnten die nächste Offensive des Pentagons auf mehrere Tage oder beziehungsweise auf einen Tag genau vorhersagen. Und das sind natürlich zuerst mal klassifizierte Informationen, an die Externe nicht rankommen sollten. Und da muss man sich natürlich schon fragen, wie kommt denn ein Pizzalieferservice an solche Daten heran? Und naja, die Mitarbeiter behaupten, dass so ungefähr 3 Tage vor der Offensive fängt das Pentagon an, ungewöhnlich viele Pizzen zu ordern, da natürlich vor einer solchen Offensive die Mitarbeiter Überstunden schieben und die müssen natürlich was essen. Also so ganz menschliche Dinge eigentlich, die da passieren. Und entsprechend ist es dann so, wenn die Anzahl der Pizzalieferungen hochgeht, dann kann eben der Pizzalieferservice, der bemerkt das und kann dann darauf schließen, dass in den nächsten Tagen eine Offensive des Pentagon passieren wird. Und das ist sozusagen ein Seitenkanalangriff in der realen Welt, weil das sind klassifizierte Informationen, an die man so direkt auch nicht rankommt. Also das Pentagon ist natürlich sehr gut abgesichert, aber das sind solche Korrelationen in der wahren Welt, die man auch nicht abstellen kann. Ein weiteres Beispiel wäre zum Beispiel, wenn man die Kanalisation beachtet. Also wenn mehr Mitarbeiter in der Nacht in einem Gebäude sind, dann müssen die auch öfter auf die Toilette und dann kann man das natürlich an der Kanalisation auch sehen. Das sind solche Sachen, auf die man dann auf geheime Informationen schließen kann. Und dieses indirekte Schließen, das sind dann Seitenkanalangriffe.
Und die kommen ja dann immer zum Einsatz, wenn der direkte Weg wahrscheinlich nicht irgendwie möglich ist.
Richtig.
Welche Informationen gebe ich denn so ungewollt preis, wenn ich mich beispielsweise bei einer Anwendung einlogge? Sagen wir mal bei Google oder beim Mail-Server oder sowas. Gebe ich da auch sowas frei, woraus Schlüsse gezogen werden können?
Ja, ich gebe natürlich zuerst mal direkte Informationen frei. Wenn ich dort registriert bin mit meinen wahren Daten, dann ist es natürlich völlig klar, wer ich bin. Andererseits gibt es auch solche verdeckte Dinge, die erstmal nicht so auf der Hand liegen. Dann kommt zum Beispiel erstmal die IP-Adresse, also die Internetadresse, die eindeutige Adresse, mit der ich mich im Internet bewege, die ist zurückverfolgbar. Und da hinterlasse ich dann natürlich Spuren, auch so etwas, wann habe ich mich denn eingeloggt zum Beispiel. Also wenn ich täglich mehrfach Facebook abfrage und mich dort einlogge, dann weiß Facebook natürlich auch, zu welchem Zeitpunkt ich wach war, zu welchem Zeitpunkt ich gerade in meiner Freizeit war, also nicht gearbeitet habe und solche Sachen. Das sind auch eine Art Seitenkanal.
Aber wer steckt eigentlich hinter diesen potenziellen Angriffen? Wer will was damit erreichen? Wer schnüffelt da?
Ja, also im Prinzip, ich denke, man kann hier drei verschiedene Angreifer kann man unterscheiden. Also es gibt einerseits natürlich, ich sag mal, solche Script-Kiddies. So nennt man also Leute, die sich Programme aus dem Internet laden, mit denen man Angriffe fahren kann. Dann gibt es so profitorientierte Angreifer. Das sind also welche, die zum Beispiel Industriespionage machen. Die würden dann irgendwo in Netzwerke sich einklinken, zusehen, dass sie Informationen stehlen kann, die sie dann zu Geld umwandeln, die sie dann verkaufen können. Und dann gibt es natürlich noch Angreifer mit sehr großen Ressourcen, wie zum Beispiel einen Geheimdienst oder so. Da kommen dann solche Begriffe wie zum Beispiel Cyberwar kommen da ins Spiel.
Dann vielleicht der entscheidende Punkt, wie kann ich mich denn als User davor schützen, zu viel von mir zu verraten, zu viel preiszugeben?
Ja, Sie hatten ja schon gesagt, dass diese Seitenkanalangriffe oder die Seitenkanalinformationen, die werden erst dann relevant, wenn man nicht auf einem einfacheren Weg an die Informationen auch rankommt. Und das Erste, was ich natürlich erstmal machen kann, ist, dass ich selber darauf achte, welche Informationen ich von mir preisgebe. Also wenn Sie heute mal auf Facebook schauen oder auf Twitter schauen, was die Leute von sich völlig freiwillig aus eigenen Zügen preisgeben, das ist schon eine ganze Menge. Wenn man diese Informationen aggregiert, dann kann man auf geheime Informationen auch aus dessen persönlichen Leben schließen.
Ja, aber bestimmte Sachen kann ich ja nicht verheimlichen. Wenn ich mir eine Pizza online bestelle oder bestimmte andere Sachen mache, das wäre ja doof, wenn ich es dann nicht machen könnte, wenn ich es gern machen möchte.
Ja, ist richtig, ja. Also es gibt einfach einige Dienste, da muss ich mich natürlich irgendwo identifizieren, weil wenn ich zum Beispiel eine Pizza an meine Adresse geliefert bekommen möchte, dann muss ich auch meine richtige Adresse angeben. Also da kann ich mich dann nur sehr eingeschränkt pseudonym bzw. anonym noch im Internet bewegen.
Und auch bei Facebook ist es ja relativ schwierig, ne? Also es gibt keine Alternative so richtig als soziales Netzwerk, beziehungsweise die anderen sozialen Netzwerke erheben ja ähnliche Daten.
Ja, es gibt schon, es gibt andere soziale Netzwerke, wie Diaspora zum Beispiel, die sich schon auf die Fahnen schreiben, die Privatsphäre der User besser zu schützen. Das Problem dabei ist, dass einfach auch zu wenige Leute so eine Awareness haben vor ihrer eigenen Privatsphäre und von daher erstmal so gar kein großes Problem damit haben, ihre Daten an Facebook zu geben. Das bedeutet also, ein soziales Netzwerk lebt natürlich davon, dass viele User da sind. Und wenn ich ein Netzwerk habe, was zwar meine Privatsphäre schützt, allerdings wo sehr wenige User online sind, dann ist das natürlich auch nicht attraktiv für mich.
Sagt Dr. Sebastian Schinzel. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Erlangen-Nürnberg und erforscht dort verdeckte Informationslecks in Webanwendungen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke.
An unserem Ü-Wagen in Hamburg beim Chaos Communication Congress begrüßen wir jetzt Anne Roth. Sie beschäftigt sich beruflich damit, wie solche Szenarien, die wir eben beschrieben haben, vermieden werden können. Also wie Menschenrechtler, Reporter, Dissidenten sicherer im Netz kommunizieren können.
Ja, herzlich willkommen.
Schönen guten Tag.
Die Netzaktivistin und Diplom-Politologin Anne Roth ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Privacy and Expression Program des Tactical Technology Collective, einer Nichtregierungsorganisation, die dafür kämpft, dass Informationen besonders effektiv eingesetzt werden können, um die Gesellschaft zu verändern. Anne Roth, Sie haben selbst Erfahrung mit staatlicher Überwachung gemacht. Wie fließt das in Ihre Arbeit ein?
Ich glaube, dass hat mir gezeigt, dass es sowas wie perfekte Sicherheit nicht gibt oder den totalen Schutz vor Überwachung. Weil ich selber, nachdem unsere Familie überwacht worden ist und ich die Akten lesen konnte, gesehen habe, dass zum Beispiel, wenn man versucht, sich vor Überwachung zu schützen, indem man E-Mails verschlüsselt, was ja völlig legitim ist und glücklicherweise später dann auch vom Bundesgerichtshof explizit nochmal festgehalten wurde, genau das für besonders verdächtig gehalten wurde. Also sozusagen, wenn man versucht, sich zu schützen, kann das genau in die falsche Richtung losgehen. Auf der anderen Seite, wenn man E-Mails nicht verschlüsselt, dann werden vielleicht irgendwelche völlig banalen Texte auch in einer Weise interpretiert, wie die nie gemeint waren. Das hat mir gezeigt, es gibt keine Patentrezepte für Sicherheit. Es gibt keine Patentrezepte, um sich vor staatlichen Übergriffen zu schützen. Und das finde ich für meine Arbeit sehr wertvoll. Das ist sozusagen wichtig, ist sich immer ganz genau anzugucken, in welcher Situation befinden sich die Leute, was bedroht sie, wovor müssen sie sich schützen und wie wäre dann in dem spezifischen Fall vielleicht der richtige Weg? Also dass das eigene Verhalten und der spezifische Kontext immer auch eine große Rolle spielen.
Auch wenn es keine Patentrezepte gibt, was bietet denn das Tactical Technology Collective, bei dem Sie mitarbeiten, an? Schulung oder Software oder wie muss man sich das vorstellen?
Wir bieten keine Software an, aber wir haben verschiedene Websites, auf denen wir Software vorstellen und empfehlen für die Nutzung, was immer Open Source Software ist, bestimmte Sachen, die schon viel überprüft worden sind von Leuten, die sich damit gut auskennen und wo wir sagen, wenn ihr zum Beispiel E-Mail verschlüsseln wollt, wenn ihr chatten wollt, wenn ihr viel Mobiltelefone benutzt, dann empfehlen wir diese und jene Projekte. Das ist unter anderem die schon, glaube ich, relativ weit verbreitete Website Security in a Box, wo wir verschiedene solche Sachen vorstellen. Wir machen auch Schulungen natürlich mit NGOs und Aktivisten in vielen verschiedenen Ländern, wo wir versuchen, denen jeweils angepasst auf die Situation ein paar Sachen zu zeigen, die ihnen helfen, sich vielleicht davor zu schützen, dass eben ihre Chats mitgehört werden, dass vielleicht in Ländern, wo die Polizei Büros durchsucht, wo vielleicht Mitgliederdatenbanken mitgenommen werden, wie man sowas verschlüsselt aufbewahren kann, dass das nicht sofort zugänglich wird und so weiter. Mhm.
Unser Eindruck ist, dass es kein normaler Vorgang ist, dass Hacker mit NGOs zusammenarbeiten. Ist dieser Eindruck richtig? Und wenn ja, woran liegt das?
Ich würde sagen, dass es da Vorbehalte gibt. Also kenne ich so in der Form nicht, aber ich glaube, es gibt große kulturelle Differenzen. Ich glaube, dass beide gewissermaßen häufig in ihrer eigenen Welt leben und die NGOs zwar wissen, sie haben da Defizite und müssten was lernen, aber wissen gar nicht genau, an wen sie sich wenden können. Wenn die Hacker andererseits, glaube ich schon, dass es auch viele gibt, die ihr Können und ihr Wissen für gute Zwecke einsetzen wollen, aber gar nicht so genau wissen, wo sie das gewissermaßen loswerden können, wie sie das machen können. Und vielleicht auch den Vorbehalt haben, denke ich, das gibt es auch, zu wissen, in dem Moment, wo ich mich oute als jemand, der sich mit Technik auskennt, dann werde ich ausgesaugt bis auf das letzte bisschen meiner Zeit. Also sozusagen das Interesse von beiden Seiten zusammenzuarbeiten, aber nicht so genau zu wissen, wie, das würde ich eher so sehen.
Das heißt, es müsste zwischen denen ja irgendwie vermittelt werden. Ein Argument der Hacker lautet ja, politisches Engagement nehme Zeit vom Hacken weg. Ist das für Sie überhaupt akzeptabel, so ein Argument?
Nee, natürlich überhaupt nicht. Ich würde aber sagen, dass es auch ganz viele Hacker gibt, die das ganz anders sehen. Der CCC ist ja das beste Beispiel dafür. Die mischen sich ja ständig und viel politisch ein und in einer sinnvollen Art und Weise. Ich würde sagen, das hat sich in den letzten Jahren auch ganz viel bewegt. Mein Eindruck ist, dass der CCC da ganz viele repräsentiert in dem, was er tut.
Ja, sie mischen sich ein, aber man hat den Eindruck, ich meine das auch nicht negativ, eher so im Kleinen oder an konkreten Projekten. Ist das vielleicht auch eine neue Form des politischen Engagements, dass man im Lokalen oder in konkreten Sachen Lösungen schafft? Und statt große Gesellschaftsentwürfe zu machen?
Ich weiß nicht, ob sich das so gegenübersteht. Ich glaube, dass vielleicht mittlerweile auch auf lokaler Ebene das Bedürfnis stärker geworden ist, dass viele Initiativen, die eben bisher sich nicht so technisch orientiert haben, festgestellt haben, dass Technik dabei auch sehr hilfreich sein kann. Wenn man jetzt zum Beispiel die ganze Open-Data-Bewegung anguckt, dass man mit Technik auch inhaltlich sehr viel verändern kann, dass man damit Sachen gewissermaßen aufzeigen kann. Auch für Journalisten ist das ja ganz interessant geworden, die plötzlich merken, wenn man sich da so ein bisschen mit Technik beschäftigt, kommt man zu völlig anderen Ergebnissen. Und damit natürlich dann auch auf der Suche sind nach Leuten, die ihnen das beibringen können.
Anonymous versus Scientology hat ja gezeigt, dass man mit gezielten Aktionen Aufmerksamkeit erzeugen kann. Vielen reicht das, ein Hinweisen auf Fehler im politischen System. Wie sollte denn politischer Hacktivismus aussehen, wie ihn beispielsweise auch Jacob Applebaum einfordert?
Sie nehmen mir das Wort aus dem Mund. Der hat das ja in seiner Keynote sehr deutlich gesagt, dass es wichtig ist, alternative Infrastrukturen aufzubauen, damit die Leute sich eben nicht mehr auf Facebook-Chat verlassen müssen und sich nicht darauf verlassen müssen, dass Skype hoffentlich nicht abgehört wird, wenn sie versuchen, sowas wie die Occupy-Bewegung auf die Beine zu stellen, sondern dass es ganz wichtig ist, ganz unabhängig davon technische Infrastrukturen aufzubauen, die Menschenrechtsaktivisten, Entschuldigung, eben auch die Möglichkeit bieten, sich zu vernetzen und zu kommunizieren.
Alles klar, herzlichen Dank, Anne Roth, Netzaktivistin und wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Privacy and Expression Program des Tactical Technology Collective. Vielen Dank nochmal nach Hamburg. Und das war's vom Chaos Communication Congress in Hamburg, in dieser Sendung zumindest.